HR Info. Kultur.
Mit Juliane Ort. Wir werfen einen Blick auf Kultur, die sich an alle richtet. Ist doch immer so, könnte man denken. Aber es gibt Gruppen, die oft von Kultur ausgeschlossen sind. Zum Beispiel Menschen mit Behinderung oder Menschen, die nicht oder nur wenig lesen können. Im Schauspiel Frankfurt hat diese Woche ein Stück Premiere, in dem Jugendliche mit und ohne Behinderung gemeinsam Theater spielen. Und das zu normalen Bühnenbedingungen, sagt Regisseurin Martina Droste.
Das Publikum erwartet eine professionelle Performance. Und die ist genauso reich oder nicht reich wie andere professionelle Performances auch. Das hängt dann ab vom Grad des Gelingens.
Inklusive Kultur, darum geht es in HR Info Kultur. Kunst will anregen, Kunst will nachdenklich machen und manchmal will Kunst auch klare politische Botschaften setzen und provozieren. Das Künstlerkollektiv Zentrum für politische Schönheit ist bekannt für seine drastischen Aktionen. Wie im vergangenen Jahr mit einem Nachbau des Holocaust-Mahnmals vor dem Haus des AfD-Politikers Björn Höcke. Aktuell rufen die Künstler mit einer Online-Plattform dazu auf, Neonazis ausfindig zu machen. Anlass waren die rassistischen Demonstrationen in Chemnitz. Eine Aktion, die wieder für viele Diskussionen sorgt, und auch Oliver Kranz hat Bedenken.
Die Künstler waren selbst vor Ort und haben Videos gedreht. Dieses Material und noch sehr viel mehr, auf der Website ist von 3 Millionen Bildern und 7000 Verdächtigen die Rede, wird nun ausgewertet. Der künstlerische Leiter des Zentrums für politische Schönheit, Philipp Ruch, erklärt:
In unseren Augen ist das eine Schatztruhe von inneren Feinden in Deutschland. Und es geht hier schon darum, den Feind wirklich auch zu kennen und zu sehen, wo er ist. Weil er macht es ja im öffentlichen Tageslicht. Es ist nicht so, dass sie sich verstecken, sondern sie sind sogar noch stolz drauf.
Die Rhetorik lässt aufhorchen. Die rechten Demonstranten werden als Feinde eingestuft, als Verdächtige und potenzielle Straftäter. Eine bewusste Provokation. 1524 Teilnehmer der Demonstration sind inzwischen namentlich bekannt.
Wir können das, was sich in Chemnitz gezeigt hat, weder der Politik noch allein den Strafverfolgungsbehörden überlassen. Es ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, Entnazifizierung, und wir müssen alle selber aktiv in diesen Prozess jetzt eintreten.
Man spürt bei jedem Satz, dass Philipp Ruch die deutsche Gesellschaft für krank hält, zersetzt von Neonazis und Demokratiefeinden. Polizei und Justiz hält er offenbar für unfähig, gegen rechte Gewalttäter vorzugehen. Er plädiert für eine Entnazifizierung, die von unten ausgeht. Die Website Soko Chemnitz sei
ein Angebot an die Bevölkerung, sich intensiv mit Intensivtätern auseinanderzusetzen.
Man könnte Soko Chemnitz allerdings auch als einen digitalen Pranger bezeichnen. Das Erste, was ins Auge springt, wenn man die Website besucht, ist die Aggressivität der Überschriften. Wo arbeiten diese Idioten, schreit es auf dem Startbildschirm. Gleich daneben Fotos rechter Demonstranten. Die bereits identifizierten Personen findet man unter der Kategorie Katalog der Gesinnungskranken.
Wir haben uns damit lange beschäftigt, mit Entnazifizierung an sich als Thema. Das liegt dem auch zugrunde. Wir haben lange überlegt, ob das über Bildung funktionieren kann. Ich selber bin in Dresden geboren und habe das Gefühl, dass diese Aufarbeitung, also das, was die 68er-Bewegung in Deutschland geleistet hat, nämlich die Schallmauer zu durchbrechen, dass die Verbrechen in der deutschen Geschichte anerkannt werden. Das ist nicht passiert nach 89 im Osten.
Deshalb, so Philipp Ruch, müsse eine neue Entnazifizierung her. Sie müsse von der Bevölkerung getragen und von Unternehmen gestützt werden. Schließlich sei klar, dass Neonazis der deutschen Wirtschaft schaden.
Deutschland ist Exportweltmeister. Das heißt, wir sind nicht nur im Marketing-Sinne sehr darauf angewiesen, dass wir weltoffen sind. Und wir hoffen hier sehr stark auf die Unternehmen, dass die sozusagen auf unserer Seite schauen, gucken, ob sie den einen oder anderen Mitarbeiter erkennen und dann mit denen reden.
Für Unternehmen, die rechtsextreme Mitarbeiter kündigen wollen, werden auf der Website die Formulare bereitgestellt. Entweder für eine Kündigung wegen Rufschädigung oder für eine Kündigung aufgrund der charakterlichen Eignung. Eine massive Drohkulisse. Dass Neonazis dadurch zum Einlenken gebracht werden, ist trotzdem unwahrscheinlich. Es liegt der Verdacht nahe, dass es den Künstlern vor allem um das Medienecho geht und nicht um eine nachhaltige Entnazifizierung. Sie bieten im Internet und in ihrem Chemnitzer Büro sogar die Zahlung von Belohnungsgeldern für Hinweise zur Ermittlung von Namen und Arbeitgebern der gesuchten Personen an. Ob das mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen vereinbar ist? Da wird mit Überwachungstechnik gearbeitet, die eigentlich verboten gehört, und eine Stärkung der Demokratie gefordert, ohne auf die Persönlichkeitsrechte der politischen Gegner zu achten. Das kann nicht funktionieren, auch nicht als Kunstprojekt.
Oliver Kranz über die aktuelle Aktion des Zentrums für politische Schönheit. Die Diskussion darüber dauert noch an. Sich von Sprache in Texten und Büchern verzaubern und mitreißen lassen, ist immer wieder ein besonderes Vergnügen und macht Lesen zu einem Erlebnis. Gute Literatur bedeutet aber nicht, dass diese Texte besonders kompliziert oder nur für ein geübtes Publikum verständlich sein müssen. Bei Gebrauchstexten ist es schon üblich. Jetzt wird auch Literatur immer häufiger in leichter oder einfacher Sprache angeboten. Dass das klappt, beweisen ab Donnerstag wieder mehrere Literaten in der Neuauflage von Literatur in einfacher Sprache im Literaturhaus in Frankfurt. Mit dabei sind unter anderem Julia Schoch, Christoph Magnusson, Arno Geiger und Judith Herrmann. Sie schreiben Literatur für Leser und Leserinnen mit Einschränkung. Für Menschen, die die Sprache erst lernen oder einfach für diejenigen, die an Sprachexperimenten Freude haben. Aber werden die Texte in einfacher Sprache auch von den Zielgruppen angenommen? In Marburg funktioniert das. Dort lesen in mehreren Leseklubs Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam Texte in leichter Sprache. Rebecca Diekmann war dabei.
Bis vor kurzem hat Tobias noch nie ein Buch gelesen. Der 27-Jährige hat eine Lernbehinderung. Er kann nicht fließend lesen. Jetzt sitzt er aber im Café der Behindertenwerkstatt Kena bei Marburg, völlig vertieft in ein Buch.
Aber wenn man die Tauben ganz genau beobachtet, dann...
Tobias nimmt teil an einem Lea-Leseklub. Lea, das steht für Lesen einmal anders. Hier treffen sich Menschen mit Lernschwierigkeiten oder geringen Deutschkenntnissen. Sie lesen gemeinsam Bücher in leichter Sprache. Reihum liest jeder einen Absatz vor. Anne Frank stand schon auf dem Leseplan. Tobias sagt, diese Geschichte habe ihn auch danach noch beschäftigt. Gerade hat der Leseklub Das Labyrinth der Wörter von Marie-Sabine Roger angefangen.
Es geht um eine Liebesgeschichte und ein bisschen... Also man versucht, eine Beziehung zusammenzubringen, zueinander. Auf alle Fälle finde ich das Buch schon ziemlich gut. Also soweit ich das jetzt gerade gelesen habe.
Leichte Sprache folgt klaren Regeln. Die Texte bestehen fast ausschließlich aus Hauptsätzen, von denen jeder nur eine Information enthält. Es gibt keinen Genitiv und keinen Konjunktiv. Lange zusammengesetzte Wörter werden vermieden oder durch Bindestriche vereinfacht. Einige Wörter sind unterstrichen, relativ zum Beispiel, indiskret oder auch Schmirgelpapier und falscher 50er. Tobias erklärt.
Es sind Wörter, die wir nicht so gut verstehen, aber dafür, also man kann es hinten in den Büchern zur Not nachlesen, wenn man es nicht weiß.
Lucia Korzen leitet den Leseklub ehrenamtlich. Sie spricht mit den Teilnehmern über die Inhalte und hilft manchen auch beim Lesen, so wie Tobias, mit dem sie Wort für Wort gemeinsam liest.
Die Idee ist erstmal, Menschen, die wenig oder gar nicht lesen können, an Bücher heranzubringen. Und dazu auch noch an einem öffentlichen Raum, wo also jedermann Zutritt hat. Und daher auch der Gedanke, in ein Café zu gehen.
Die ehemalige Grundschullehrerin sagt, ein gut in leichter Sprache geschriebenes Buch, das erfasse den Kern einer Geschichte. Im Idealfall brauche der Leser das Original dann gar nicht, um mitreden zu können. Der Markt an Büchern in leichter Sprache wachse, sei aber noch überschaubar.
Weitestgehend, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, bin ich der Meinung, dass es sehr gut gelungen ist. Also es kann natürlich auch vorkommen, dass ein Buch umgeschrieben wird und der eigentliche Inhalt oder das, was das Buch uns eigentlich vermitteln will, verloren geht. Also ein Buch habe ich schon gelesen in der Sache. Da ist einfach so viel verloren gegangen, dass es nicht lohnt, das in der Gruppe zu lesen.
Lucia Korzen ist immer wieder erstaunt darüber, welche Kapazitäten und ungeahnten Fähigkeiten die Teilnehmer haben und wie viel von den Inhalten sie mitnehmen. Teilnehmer Danny hat zum Beispiel das Buch Ballfieber von Nick Hornby besonders gerne gelesen.
Ich verstehe schon alles, was man da zusammenliest. Und das ist schon, finde ich schon gut. Weil ich kann so gut wie gar nicht lesen. Nur Autokennzeichen zum Beispiel. Ich finde das so super, dass man die Kapazität hat, trotzdem das Buch mitlesen kann. Das gefällt mir auch richtig gut.
Rebecca Diekmann über ein Projekt in Marburg, bei dem Texte in leichter Sprache angeboten und angenommen werden. Kultur kann und sollte inklusiv sein. Das gilt nicht nur für das Publikum, sondern auch für die Künstler selber. Seit ein paar Jahren laufen im Schauspiel Frankfurt immer wieder Stücke, die von Jugendlichen mit und ohne Behinderung gemeinsam ausgedacht, geprobt und aufgeführt werden. Und das mit einigem Erfolg. In dieser Woche hat ein neues Stück Premiere. Jetzt aber anders, heißt es. Ein Besuch bei den Schauspielern während der letzten Proben.
Okay. Und jetzt! Ja!
Auf das Kommando von Regisseurin Martina Droste setzen sich die Schauspieler in Gang. 12 Jugendliche bewegen sich hochkonzentriert zur Musik auf der Bühne. Ganz unterschiedliche Jugendliche sind es. Manche von ihnen haben eine Behinderung, andere nicht. Manche haben in ihrem jungen Leben schon sehr einschneidende Erfahrungen gemacht, als sie aus ihrer Heimat fliehen mussten. Wieder andere sind in Frankfurt aufgewachsen, mit oder ohne Migrationshintergrund. Eine sehr bunt gemischte Theatergruppe. Bewegung ist ihr wesentliches Mittel des Ausdrucks und zusammen mit einer Choreografin haben sie wochenlang daran gearbeitet. An diesem Wochenende steht die Premiere an. Nach der Probe zu Jetzt aber anders habe ich mit Regisseurin Martina Droste darüber gesprochen, was inklusives Theater eigentlich ist. Im Programmheft heißt es dazu, übersetzt in leichte Sprache, Theater von Menschen mit und ohne Behinderung. Ist das schon alles, Martina Droste?
Im Kern ist es, ein Ensemble zusammenzustellen mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten, Einschränkungen, Vorlieben, Ideen und Gedanken. Wir sind alle Spezialisten. Wir haben besondere Fähigkeiten. Immer dann, wenn jemand anders eine besondere Fähigkeit hat, die wir nicht haben, stellen wir fest, dass sie uns fehlt. Sonst bemerken wir das gar nicht. Und auf der Bühne besteht die Möglichkeit, all diese unterschiedlichen Möglichkeiten miteinander in Bewegung zu bringen und zu nutzen, um ein Thema zu erforschen.
Ihr Thema hier ist welches?
Das Thema hier versteckt sich schon im Titel, Jetzt aber anders. Was braucht es für Veränderungen im Leben? Sowohl individuell als auch gesellschaftlich. Große Umbrüche im eigenen Leben setzen eine gewisse Bereitschaft voraus, etwas anders zu machen oder erzeugen diese Bereitschaft. Und so ist es auch gesellschaftlich. Krisensituationen erfordern einerseits die Fähigkeit der Menschen zu Veränderungen und sie ermöglichen Veränderungen. Es entsteht ein Vakuum, ein Machtvakuum im besten Falle. Und dadurch die Möglichkeit, neu zu verhandeln. Wie wollen wir miteinander leben? Das tun wir hier auf einem ganz persönlichen Niveau. Dabei haben allerdings auch unsere Jugendlichen sehr klare Vorstellungen davon, in welcher Welt sie leben möchten, wie Politik sein soll und inwieweit sie sich beteiligen möchten daran.
Da werden ja auch Fragen gestellt, steht auch sehr schön in einfacher Sprache im Programmheft, Fragen, die ja ganz, ganz klar sind. Warum sind die Menschen nicht gleich? Was ist eigentlich normal? Und nutzen wir es auch richtig, hier sein zu dürfen? Das sind philosophische Fragen, ja, gestellt von Jugendlichen der unterschiedlichsten Herkunft. Und gibt es dann entsprechend auch sehr unterschiedliche Antworten, nehme ich an?
Es gibt einerseits die 12 individuellen Antworten auf diese Fragen. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, sich miteinander zu verständigen und gemeinsame Antworten zu finden. Das ist für mich der spannendste Prozess. Zu gucken, wann kommen wir aus dem Ich zu Wir-Antworten, die dann allerdings auch so offen sein müssen, dass die verschiedenen Einzelantworten, Unterschiedlichkeiten nicht nivelliert werden. Das ist ein beständiges Spiel des Austarierens. Und wir haben in diesem Falle das Mittel der Bewegung gewählt, um miteinander diese Fragen auszuhandeln.
Das sind jetzt Fragen, die könnten im Prinzip sowohl von Jugendlichen wie auch von Erwachsenen gestellt werden, von Behinderten, Nichtbehinderten, von jedem Ensemble eigentlich. Was ist in diesem Fall so anders, wenn eben so verschiedene Menschen, es sind ja auch nicht nur Behinderte und Nichtbehinderte, es sind Menschen mit Migrationshintergrund, es sind Geflüchtete, es sind Jugendliche, die hier aufgewachsen sind. Was ist in diesem Fall anders?
Anders ist die unterschiedliche Perspektive und die Diversität der Lebenserfahrungen, die da aufeinanderprallen. Die Chance ist es, sich wechselseitig zuzuhören, zu lernen und sich in das einzufühlen, was andere Menschen erlebt haben. Da beginnt der Reichtum. Die Spielerinnen und Spieler brauchen unterschiedliche Tempi. Sie brauchen unterschiedliche Sprachen. Und sie haben einen unterschiedlichen Umgang mit den Dingen. Ich kann nicht erwarten, dass ein Text auf Anschluss gesetzt wird von jemandem, der genau damit Schwierigkeiten hat. Also muss ich eine Möglichkeit finden, wo dieser kleine Delay, der entsteht, die Chance bietet, zum Beispiel für einen Gedanken oder eine Atempause oder eine neue Perspektive. Es darf nicht so sein, dass das ein Fehler ist, über den man dann freundlicherweise hinwegsieht. Ich muss also sehr genau gucken, wo sind die Stärken, was können die Spielerinnen und Spieler zeigen und was lernen wir daraus? Oder wie können wir als Zuschauende, ich bin ja auch eine Zuschauende, daraus einen Gewinn ziehen und die Spieler selbst auch? Jemanden zu hetzen, der Zeit braucht, ist völliger Unsinn. Aber jemandem dabei zuzuschauen, wie er eine Perspektive entwickelt, kann eine unglaubliche Bereicherung sein.
Jetzt sind Sie schon in der Endphase der Proben angekommen und werden das bald aufführen, dieses Stück. An wen richtet sich ein inklusives Theaterstück wie jetzt aber anders?
Es richtet sich zunächst mal an alle. Es kommen Schulklassen ganz unterschiedlicher Couleur. Es kommt das ganz normale Publikum, das sich ein Theaterstück anschauen möchte, denn auch das wird geboten. Es geht nicht um eine Selbsterfahrung auf der Bühne, sondern das Publikum erwartet eine professionelle Performance. Und die ist genauso reich oder nicht reich wie andere professionelle Performances auch. Das hängt dann ab vom Grad des Gelingens. Die Rückmeldung, die ich erhalte vom Publikum, ist oft ein großes Überraschtsein über die Möglichkeiten und Gedanken und Ideen der Menschen mit Behinderung. Das zeigt mir, es gibt zu wenig Begegnungen, zu wenig Möglichkeiten der Kommunikation, der direkten Kommunikation. Bühne ist ein Ort der Kommunikation mit dem Publikum. Hier besteht die Möglichkeit, mit der Sicherheit selber nicht mitspielen zu müssen, sagen wir es mal so, sich auseinanderzusetzen mit Bereichen, die einem sonst vielleicht fern sind. Mir haben tatsächlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer gesagt, dass sie noch nie junge Menschen mit Einschränkungen wie Down-Syndrom oder Spastik so wahrgenommen und gesehen hätten und dass das für sie ein wirklicher Perspektivwechsel gewesen wäre. Wenn mit unserem Projekt dazu ein bisschen beitragen können, dann ist das ein großes Geschenk für uns selbst.
Brauchen wir mehr inklusive Kunst, mehr inklusive Kultur?
Unbedingt, weil es uns wegführt von dem Effektivitätsstreben und uns wieder da ankommen lässt, wo wir fragen müssen, was ist wichtig, was ist spannend und wie wollen wir leben?
Fragen, die auch in dem Theaterstück jetzt aber anders gestellt werden. Herzlichen Dank an die Regisseurin Martina Droste.
Literatur hat die Fähigkeit, Figuren und Charaktere zu erschaffen, die einen ein ganzes Leben lang begleiten können. Astrid Lindgren verdanken wir einige dieser Charaktere. Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberger, Ronja Räubertochter, Kalle Blomqvist und die ganze Bande aus Bullabü. Alles starke Kinder. Wie kommt es, dass Astrid Lindgrens Kinder immer stark, aber auch oft einsam sind? Dass sie sich so gut in Kinder einfühlen konnte und sich für die Rechte von Kindern eingesetzt hat? Antworten könnte ein Film über Astrid Lindgren geben, der die Geschichte der berühmten schwedischen Autorin erzählt. Unter dem ganz einfachen Titel Astrid.
HR Info. Der Filmcheck. Mit Jan Tussing.
Ich habe jetzt eine neue Frisur. Mutter sagt, ich komme damit geradewegs in die Hölle.
Schweden in den 20er Jahren. Astrid wächst in einer streng religiösen Familie auf dem Land als eins von vier Kindern auf. Sie sticht mit ihrer forschen, intelligenten und neugierigen Art heraus und bekommt schon mit 18 einen Job als Volontärin bei einem kleinen Lokalblatt.
Du bist glänzend. Gib mir etwas ab von deinem Glanz.
Sie verliebt sich in den Chefredakteur Reinhold Blomberg und wird ungewollt schwanger. Mit einem Schlag wird ihr Leben zur Hölle. Weil Blomberg noch verheiratet ist, droht ihm im erzkonservativen Schweden Gefängnis. Und weil Astrid ihren unehelichen Sohn Lasse nicht allein großziehen kann, lässt sie ihn bei einer Pflegemutter in Dänemark aufwachsen. Es scheint, als ob Astrids soziales Leben mit 19 bereits zu Ende ist.
Die Schauspieler.
Alba August verkörpert auf sehr anziehende und überzeugende Art die junge, frechfröhliche Astrid Lindgren. Alba August ist die Tochter des preisgekrönten Regisseurs Bille August und steht schon seit Kindesbeinen an vor der Kamera. Ihre expressive Art und ihre unmittelbaren Emotionsausbrüche als Astrid geben dem Film den schauspielerischen Anker, den er braucht. Auch Trine Dirnholm als dänisches Kindermädchen Marie bereichert das schauspielerische Ensemble. Dirnholm ist mit der dänischen Dogma-Bewegung groß geworden und gehört zu den wohl international bekanntesten dänischen Schauspielerinnen. Die zwei Frauen zusammen mit einem insgesamt überzeugenden Ensemble zeigen eine große Leistung.
Die Regisseurin.
Pernille Fischer-Christensen interessiert sich für Geschlechterrollen und gewann schon auf der Berlinale 2006 einen Silbernen Bären. Fischer-Christensen zeichnet in ihrem jüngsten Film Astrid ein einfühlsames Porträt einer Frau, die in den 1920er Jahren darum kämpfen muss, dass ihr der uneheliche Sohn nicht abgenommen wird. Wer Astrid sieht, bekommt tatsächlich eine Ahnung davon, wie Astrid Lindgren zu der feministischen Vorreiterin werden konnte, die so viele Millionen große und kleine Kinder mit ihrer Vorstellungskraft begeistert.
Sehenswert?
Das Porträt über Astrid Lindgren ist nicht der lustig beschwingte Wohlfühlfilm, den wir angesichts der Erfinderin von Pippi Langstrumpf vielleicht erwarten. Er ist viel besser. Regisseurin Fischer-Christensen zeigt uns, wie Astrid Lindgren zu der Kinderversteherin wurde, die sie war. Ihr wurde nichts in die Wiege gelegt, sie musste sich alles selbst erkämpfen. Der Film ist zudem in eine schlaue Erzählschleife verpackt. Wir sehen Astrid Lindgren am Anfang und am Ende des Films am Tisch von hinten, als alte Frau, die viele Fanpost von Kindern öffnet. Da will ein Junge wissen, woher sie Kinder so gut versteht, wo sie doch schon so lange erwachsen ist. Diese Antwort gibt der Film, ohne Schnörkel. Nüchtern, mutig und sehr unterhaltsam.
HR Info, der Filmcheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Der Film Astrid startet diese Woche in unseren Kinos und Jan Tussing meint, es lohnt sich reinzugehen. Lohnenswert ist auch die Ausstellung Wildnis in der Schirn in Frankfurt. Das meint zumindest Beate Kempfert von den Opel-Villen in Rüsselsheim.
HR Info. Kulturtipp.
Wildnis, das stimmt einem vielleicht nachdenklich. Heute ist alles vom Menschen bewegt. Wir haben alles bis in die Erdschichten sozusagen berührt. Man kann nicht mehr negieren, sondern muss es auch aussprechen. Wie kommt es jetzt zu so einer Ausstellung Wildnis in der Schirn? Es ist ein Paradox. Dem sich zu widmen, macht unglaublich viel Freude, kann man sagen. Also eine Ausstellung, die sehr intelligent ist, intellektuell, aber auch wirklich heiter. Sie beginnt schon mit einem Bild von Henri Rousseau, dem großen Naiven, ein Zöllner, der angefangen hat, sich eigentlich autodidaktisch mit seiner Art Malerei zu beschäftigen, die damals die Welt sozusagen schon gespaltet hat. Die Salonrezipienten sagten, oh Gott, was für eine Art von Höhlenmalerei. Die Avantgarde wie Picasso schlug nur in die Hände und sagte, darauf haben wir gewartet. Und so geht man quasi durch die Ausstellung, 34 Künstler von 1980 bis heute. Eine Ausstellung, die verschiedenste Positionen zusammenfügt, unterschiedliche Medien bis hin zu wirklich zeitgenössischer Videokunst.
Kunst, die, glaube ich, manchen in das Haus locken wird. Und andere, die sich auch vertieft damit beschäftigen, müssen lernen, dass die Künstler sich eben unter diesem heutigen Gesichtspunkt sehr, sehr kritisch auch damit auseinandersetzen, teilweise die romantischen Bilder wieder uns in Erinnerung führen, aber dann auch so komische Dinge tun, wie sich mit einer Kamera in Baulöcher legen, Nebelmaschinen darauf richten, dass wir erstmal denken, huch, ist das die Schweiz, so eine wunderbar idyllische Landschaft, aber dann lernen, nee, eigentlich ist es nur ein Baumatschloch. Und so geht es durch den Parcours der Ausstellung und lässt einen teilweise heiter stimmen. Andererseits kommt man natürlich auch zu dem Schluss, vielleicht sollte man etwas tun und nicht nur Kunst rezipieren, sondern sich auch den Umweltthemen neu widmen.
Beate Kempfert empfiehlt Wildnis. Die Ausstellung läuft noch bis zum 3. Februar in der Schirn in Frankfurt. Das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung gibt es auch auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.